HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute begrüße ich am Tisch den Tourismusforscher Professor Andreas Kagermeier. Ich bin Ingeborg Breuer. Herr Kagermeier, wenn ich das richtig recherchiert habe, verreisen heute über 1 Milliarde Menschen im Jahr. 1950 waren es gerade mal 25 Millionen. Und da ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass es an manchen Reisezielen voll, eigentlich zu voll wird. Und deshalb gibt's mittlerweile nicht mehr nur diese altbekannten Places-to-go-Listen, also Plätze, die empfohlen sind, wo man unbedingt hin muss, sondern es gibt jetzt auch Negativlisten, Places that don't want you to visit, auf Deutsch Orte, die nicht wollen, dass man sie besucht. Sie als Tourismusexperte, Herr Professor Kagermeier, hätten Sie da auch Favoriten, also Orte, deren Besuch man meiden sollte oder wo Sie persönlich jedenfalls nicht hinfahren würden in Ihrer Freizeit?
Sich bewusst werden über mögliche negative Auswirkungen des Tourismus ist sicherlich wichtig. Und wenn Sie mich persönlich fragen, klar, würde ich jetzt nicht privat auf den Ballermann fahren, nach Mallorca. Auf die Playa de Palma und hier als Partytouristen mit auftreten. Gleichwohl muss man sich klar sein, es gibt diese Klientel. Und die Ballermann-Touristen haben den großen Vorteil, sie sind sehr, sehr konzentriert. Sie sind sozusagen abgeschottet in dem, was auch als Tourist-Bubble mit bezeichnet wird. Und es lässt sich auch relativ gut handeln, was hier an negativen Auswirkungen, auch Abfall, Abwasser mit anfällt, sehr viel leichter handeln als bei dem eher als sanften Tourismus angesehenen Finca-Tourismus, wo dann jeder seinen eigenen Swimmingpool hat, sehr viel mehr Wasser verbraucht oder eben auch dann irgendwelche Versitzgruben diffus Abwässer mit einleiten in den Aquifer.
Also in diesen Listen taucht ja zum Beispiel die griechische Kykladeninsel Santorini auf, das Taj Mahal in Indien, aber auch Städte wie Amsterdam und Venedig. Und die alle sind ja geprägt davon, dass sie eigentlich schön sind, aber man wirklich darüber diskutieren müsste, ob das nicht zu viel ist, was da an Tourismus eigentlich abgeht. Also es geht natürlich immer auch um Ökologie heutzutage, aber gar nicht nur um Ökologie, sondern einfach so, dass man das Gefühl hat, es macht eigentlich keinen Spaß mehr, sich dort zu bewegen.
Damit sind wir bei dem Stichwort, das ja in den letzten 2 Jahren sehr stark auch mediales Interesse erweckt hat, nämlich dem Schlagwort Overtourismus.
Overtourism, ne? Übertouristisierung.
Und das Stichwort Overtourismus, so wie es jetzt in jüngerer Zeit in den Medien auch mit aufgetaucht ist, auch mehr und mehr das wissenschaftliche Interesse mit auf sich zieht, ist stark geprägt natürlich, Sie haben es gesagt, Venedig, Taj Mahal, den großen Ikonen Dubrovnik, Barcelona, Amsterdam. Ich denke, das ist zum Teil ein Stück die Spitze des Eisbergs, über die hier mit diskutiert wird. Da lässt sich es irgendwo nicht ganz so klar mitmachen, gibt es eine absolute physische Grenze, sondern es ist eher sowas wie eine soziale Tragfähigkeit. Einerseits die Akzeptanz bei der Bevölkerung, die eben teilweise in manchen Städten, Amsterdam, Venedig, Dubrovnik, das Gefühl hat, ja, das ist zu viel, was hier an Besuchern in die Stadt mit reinkommt. Und gleichzeitig natürlich auch die Frage nach dem Wohlbefinden der Besucher. Fühlen die sich wohl, aber auch da gilt wieder letztendlich, es sind unterschiedliche Zielgruppen. Wenn jemand sagt, ich möchte einen idyllischen Waldbach sehen oder ich möchte einen Sonnenuntergang ganz für mich allein in der Wüste oder am Meer erleben, dann stören 2 Leute. Wenn ich auf einem Techno-Konzert bin und es sind nur 2 Leute neben mir, dann ist mir das zu wenig. Wäre das ein bisschen dürftig. Das heißt also, man kann das sozusagen nicht absolut ausdrücken, sondern immer nur sagen, ja, es muss für die Besucher und auch für die Bewohner irgendwo in einem Gleichgewicht mit sein. Und es hängt eben auch von dem Setting mit ab. Also das heißt, irgendwo im Schwarzwald oder in der hessischen Rhön kann es durchaus sein, wenn da 100 Leute durchlaufen, dass das stört. Wenn ich irgendwo am Frankfurter Römer bin oder in München am Stachus und es sind 100 Leute, habe ich das Gefühl, ja, es ist eigentlich gar nicht so furchtbar viel los.
Reden wir erstmal ein bisschen über Sie, Herr Professor Kagermeier. Ich habe eben gesagt, Sie sind Tourismusforscher. Also genauer gesprochen heißt das, Sie haben eine Professur für Freizeit- und Tourismusgeografie an der Uni Trier. Und dann stellt man sich natürlich so vor, dass Sie sich beruflich mit dem beschäftigen, was andere Menschen in ihrer Freizeit machen. Also genauer gesagt, sie reisen beruflich dahin, wo andere Leute Urlaub machen. Das hört sich erstmal verlockend an, oder nicht?
Das hat durchaus auch positive Aspekte, sich in Kontexten zu bewegen, die andere für den Urlaub mit aufsuchen. Und ich gebe auch schon zu, dass es dann eben manchmal abends ganz nett ist, wenn man dann auch hier einfach sich in einem Ambiente mit bewegt, in dem andere mit Urlaub machen. Gleichwohl ist unser Interesse im Wesentlichen darauf ausgerichtet, ich komme eben mit einer geografischen Wurzel in die Tourismuswissenschaften mit rein, nach regionalökonomischen Effekten von Tourismus zu fragen, auch dem nachzugehen, wie kann eben diese positive ökonomische Wirkung stabilisiert werden, verbessert werden. Und gleichzeitig, das ist bei der Geografie auch so inhärent, ist es eben eine sozialwissenschaftliche Wurzel, die eben auch danach fragt, welche Bedürfnisse haben denn unterschiedliche Zielgruppen aktuell und welche Produktweiterentwicklungen sind hiermit notwendig?
Wenn man sich auf Ihre Website umguckt, Herr Kagermeier, dann findet man ja so eine ganze Vielzahl von Forschungsinteressen und Forschungsprojekten, also auch Tourismus. Sie sprachen gerade von der Eifel, aber da gibt es eben auch Tourismus in Marokko, auf Zypern, im Mittelmeerraum, natürlich auch in deutschen Regionen. Haben Sie denn mal zum Veranschaulichen so ein Lieblingsprojekt oder ein besonders interessantes Projekt?
Also wir haben im Augenblick jetzt gerade ein Projekt, das anläuft in Marokko zum ländlichen Tourismus, wo eben versucht wird, neben dem klassischen Badetourismus in Agadir an der Atlantikküste und neben dem Städtetourismus in den Königstädten Marrakesch, Fez, auch im Land positive Impulse mit darzustellen. Es geht auch darum, hier Beschäftigungsangebote, zum Beispiel eben dann für Wanderungen, für wasserbezogene Aktivitäten oder auch für sportliche Kletteraktivitäten hier mit ranzunehmen, auch das kulturhistorische, das Naturpotenzial dieser Region auch aufzubereiten. Und dort haben wir eben eine Vielzahl von kleinen Akteuren, die es eben alleine nicht schaffen, diese kritische Masse zu überschreiten, eben den Marktzugang mitzuschaffen. Und unsere Frage ist letztendlich auch, wie der Staat hier seine Steuerungsaufgaben, sein Coaching auch hier umstellen sollte, damit auch dieser ländliche Tourismus, diese kleinen Akteure eben eine Chance haben, in einem sehr harten Wettbewerb im Tourismus eben auch sich mit zu positionieren.
Also Sie beschreiben ja jetzt eigentlich, dass da Angebote entwickelt werden, ich sag mal im Rahmen eines Aktivurlaubs. Ja. Also im Gegensatz zu diesem Sonne, Strand, Liegestuhl und letztlich ist das Meer ja häufig auch Dekoration, weil die Leute gar nicht mal ins Meer gehen. Und da nähert man sich natürlich zunächst mal dem, was immer so das Klischee des Touristen bzw. des Pauschaltouristen war, auch sehr verachtet von anderen immer schon. Und dieses Klischee des Pauschaltouristen war ja eigentlich, man fährt 2 Wochen ans Mittelmeer und legt sich dann in den Liegestuhl. Und vielleicht macht man mal irgendwie eine Stadtbesichtigung mit dem Shuttlebus oder sowas. Ist das heute noch so beliebt oder verliert das an Attraktivität?
Also wir hatten früher sicherlich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr standardisierte Schemata, wie ein Urlaub zu verbringen ist. Und befinden uns in der Phase dessen, was wir aktuell als Postfordismus bezeichnen.
Was heißt das, Postfordismus?
Fordismus kann man im Tourismus so verstehen, wir haben sehr stark auf Volumengeschäft orientierte große Unternehmen, die eben ein Produkt, ein Pauschalurlaub fließbandmäßig produzieren und all dieses in einer Hand haben. Während wir im Postfordismus nicht diese Economies of Scales, also die Größen, Skalenvorteile mitsehen, sondern sagen, es werden auch die Fühlungsvorteile, die Interaktionsvorteile, Economies of Scope werden wichtiger. Das heißt, wir haben sehr viel kleinere, flexiblere Produzenten, die eben auch auf die Nachfragebedürfnisse, die sich ausdifferenzieren, schneller reagieren können. Und der Postfordismus ist aber auch davon gekennzeichnet, dass es eben sowas wie eine Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen gibt. Das heißt, es ist natürlich so, dass nach wie vor 2 Wochen Strandurlaub für einen großen Teil der Bevölkerung durchaus noch ein Modell ist. Dass wir aber eine sehr starke Ausdifferenzierung haben, neue Formen der Zielgruppenansprache oder Zielgruppen mit Suchen, die eben sagen, nee, für mich ist das nichts. Ich suche eher die Entschleunigung, ich will Urlaub im Kloster mitmachen, ich möchte wirklich im absoluten Luxus meinen Urlaub mitmachen. Und was es schwierig macht, jeder von uns kann eben mal heute ein 4 Tage Partyurlaub auf Mallorca machen, dann geht er ins Kloster und dann macht er irgendwo Trekking im Himalaya. Das heißt, die Konsumenten lassen sich nicht mehr so leicht zuordnen.
Herr Kagermeier, wir machen jetzt erstmal Musik. Und zwar etwas, was vielleicht zu unserem Gespräch passt, also auch urlaubsmäßig ist, nämlich 1975 schrieb die englische Band Typically Tropical den Hit, ich glaube es war Nummer 1 in England, damals Barbados. Und da geht's um eigentlich einen britischen Busfahrer, der im Flugzeug sitzt und dem britischen Regen entkommt und nach Barbados fliegt.
Ladies and Gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the aircraft is airborne. Whoa!
Doppelkopf auf HR2 Kultur hier, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war die Band Typically Tropical mit Barbados. Und heute spreche ich mit dem Tourismusgeografen Professor Andreas Kagermeier über Overtourism, also die Probleme, die der Massentourismus möglicherweise heute auch mit sich bringt. Eines dieser Probleme sind Kreuzfahrten. Also jeder kennt ja mittlerweile wahrscheinlich diese Bilder von diesen riesigen Schiffen, die sich überdimensioniert an Venedigs Zentrum vorbeischieben. Und das wird immer wieder problematisiert. Ich glaube, mittlerweile ist es sogar in Venedig verboten, dass die da durchfahren. Aber auf der anderen Seite nimmt ja der Kreuzfahrttourismus zu. Irgendwie muss das ja beliebt sein. Warum ist das eigentlich so beliebt?
Also der Kreuzfahrttourismus, der in den letzten 15 Jahren in Deutschland sein Volumen fast verdreifacht hat, hat insbesondere nach dem 11. September, nach den Anschlägen in New York, an Bedeutung gewonnen, weil sie Sicherheit auch mit versprochen haben. Das heißt, wie in einem Schneckenhaus, wie beim Campingurlaub, können sie sich an unterschiedliche Orte bewegen, aber sie schlafen immer im gleichen Bett. Sie sind abends, auch wenn sie tagsüber in exotischen, vielleicht auch als gefährlich empfundenen Ambiente sich mit bewegen, abends eben im sicheren Schoß des Schiffes. Und gleichzeitig wird auch hier ein Bild eines Luxusurlaubs mit entsprechenden Buffets, Rundumversorgung, All-Inclusive mitvermittelt, das von der großen Teil der Bevölkerung eben entsprechend mit nachgefragt wird. Teilweise bei den Flusskreuzfahrten sind es im Wesentlichen ältere Personen, aber bei den Hochseekreuzfahrten auch dadurch, dass eben das Schiff inzwischen so komfortabel ist, dass das Schiff quasi die Destination mit darstellt, sie wie in einem Resort am Strand eben immer das blaue Meer mit haben, ihren Swimmingpool mit haben, ihre Animation mit dabei haben und als kleines Zuckerstückchen dann eben auch diese Tagesausflüge noch mitmachen können, jeden Tag an einem anderen Standort mit zu sein. An Standorten, an die sich vielleicht viele alleine gar nicht hintrauen würden.
Also das heißt, das Kreuzfahrtschiff ist sowas wie das Pauschalhotel des 21. Jahrhunderts, könnte man das so sagen.
Ja,
es gibt Geborgenheit, man weiß immer, wo man hingehört, man hat immer dasselbe Bett, man hat immer dasselbe Essen, aber manchmal wird man dann behütet auch an Land geführt.
Genau.
Aber ich meine, hochproblematisch gilt das ja schon, weil man sagt, die Touristen laufen dann in den Horden in den Städten herum und hinterlassen noch dazu eigentlich eher Müll als Geld.
Kreuzfahrttourismus ist aus Sicht der angelaufenen Häfen natürlich ein ganz klassischer Tagestourismus. Und Tagestourismus hat eben geringe ökonomische Effekte. Die Besucher werden letztendlich in Gruppen eben mit reingeführt, um ein paar Highlights mit zu besuchen. Und die Wertschöpfung, die vor Ort mitbleibt, ist relativ gering. Die Wertschöpfung bleibt bei den Reedereien, die ja das Interesse haben, die Reisenden nach dem Frühstück anzulanden. und dann spätestens zum Abendessen aber auch wieder an Bord zu haben. Und es sind eben große Volumina. Wir haben inzwischen Kreuzfahrtschiffe mit 5.000 bis 7.000 Personen an Bord. Und wenn dann eben in einer Stadt mehrere Kreuzfahrtschiffe mit anlegen, kann das schon so empfunden werden, dass man sagt, ja, da wird man überschwemmt. Die werden auf klassischen Routen der Straße der Ameisen, sagen wir da in der Tourismuswissenschaft, oftmals eben geführt, weil sie eben in der kurzen Zeit, in den 2-3 Stunden während des Landgangs im Wesentlichen die Highlights vor Ort mit sehen sollen. Insofern sicherlich nachvollziehbar, dass hier auch am ehesten sich Überlastungsphänomene mit bemerkbar machen, dass man versucht eben hier das mit einzugrenzen. Sie haben gerade Venedig mit angesprochen und das ist vielleicht auch die Gelegenheit, um mal klarzumachen, es liegt natürlich auch an den politischen Entscheidungsträgern vor Ort. Viele kennen wahrscheinlich die Bilder, wenn die großen Kreuzfahrtriesen gegenüber vom Markusplatz hier mit einfahren. Und es ist aber seit 25 Jahren in der Diskussion, dass man eben das verbietet, dass man sagt, ja, die müssen außerhalb eben auf Rede gehen oder müssen am Festland eben anlanden und ihre Besucher dann mit Bussen mit reinfahren. Dubrovnik ist den Weg gegangen, hat gesagt, wir limitieren, wie viele Schiffe lassen wir überhaupt in unseren Hafen rein. Die haben im Augenblick gerade jetzt das Problem, dass die Schiffe dann natürlich auf Rede vor der Stadt liegen und dann die Touristen mit ausschiffen. Da wird es irgendwie sicherlich auch noch darum gehen, mal zu limitieren. Aber es ist teilweise eben auch so, dass man die Geister, die man gerufen hat, man wollte Touristen, man wollte hier auch den positiven ökonomischen Effekt, jetzt vielleicht dann auch wieder Zauberlehrling bei Goethe nicht mehr so richtig los wird oder dass man eben zu spät, in Italien ging es auch wohl um Kompetenzstreitigkeiten zwischen unterschiedlichen Behörden, der Wasserwirtschaftsamt, der Stadt Venedig, der Zentralregierung in Rom, warum bislang eben jetzt die Einfahrt immer noch erlaubt ist und keine alternativen Hafenanlagen mit geschaffen worden sind, so wie man das zum Beispiel in Dubrovnik gemacht hat.
Ich denke, Schiffe ankern ja eben in der Regel vor Städten, also in der Nähe von Städten. Und damit ist man ja eigentlich schon bei dem zweiten Punkt, der im Augenblick stark in der Diskussion ist, nämlich dem Städtetourismus. Also nicht nur Städtetourismus wie jetzt durch Kreuzfahrer, die vielleicht mal Nachmittag in der Stadt sind, sondern Menschen, die halt einen Kurzurlaub, ich denke in der Regel sind das dann Kurzurlaub, ein paar Tage in Städten machen. Also Venedig, Amsterdam, die nannten auch schon Dubrovnik, Barcelona, Palma de Mallorca. Manchmal gerät ja auch schon Berlin in die Schlagzeilen, aber in diesen Mittelmeerstädten gab es ja auch schon Demonstrationen im letzten Jahr zumindest mit Tourist Go Home, also Touristen geht nach Hause. Hat der Städtetourismus zugenommen?
Also der Städtetourismus hat seit Mitte der 90er Jahre deutlich zugenommen. Etwa eine Verdoppelung, wenn man das bezieht auf die deutschen Metropolen. Er ist ein Phänomen im Wesentlichen von Großstädten, vielleicht auch ein Stück Ausdruck einer gewissen Reurbanisierung in unserer Gesellschaft, nachdem in den 70er, 80er Jahren eben das kleine Häuschen im Grünen für bestimmte Familienmodelle das erstrebenswerte Ziel mit war, wir jetzt eben sehr viel mehr Ein-Personen- und Zwei-Personen-Haushalte mit haben, die auch wieder in die Stadt zurückziehen und dann eben bei ihren Ausflügen, bei ihren Besuchen, bei ihren Urlauben eben auch Städte nachfragen. Das Spannende an dem Städtetourismus ist, glaube ich, weniger die Angebotsseite, sondern die Nachfrageseite. Das heißt also, dass hier eben jetzt auch plötzlich nicht mehr nur nachgefragt wird, ein klassisches Kulturangebot, so wie wir das über Jahrzehnte mit hatten, Besuch von Museen, Besuch von irgendwelchen Landmarks, von Ikonen, sondern dass hier plötzlich neue Motivstränge mit auftauchen, die eben auch heißen, ja, man möchte auch ein Stück abseits der ausgetretenen Pfade etwas erleben. Man möchte ein bisschen eintauchen, so etwa wie die lokale Bevölkerung oder am Leben der lokalen Bevölkerung ein Stück mit partizipieren. Das heißt, es geht also plötzlich bei den Zielgruppen gar nicht mehr nur drum, sich in eng begrenzten Trampelpfaden mitzubewegen, sondern eben was Authentisches, etwas ja, individuelles an Erlebnis mit zu generieren. Und da bieten eben die Städte, insbesondere auch die gründerzeitlichen Quartiere eine Reihe von Anknüpfungspunkten, die es dann attraktiv machen, dort in die entsprechenden Cafés reinzugehen, dort auch die Secondhand-Boutiquen mit nachzufragen und dann das Gefühl zu haben, man ist eben nicht am Kudamm, da wo die Touristen sind in der Eisdiele, sondern man ist in der Eisdiele am Prenzlauer Berg, da wo die lokale Bevölkerung auch mit ist.
Jetzt gibt es ja, ich sagte es eben, wirklich Proteste gegen diesen übergreifenden Tourismus. Und es gibt ja auch Städte wie Barcelona, die definitiv, ich weiß nicht, ob halbherzig oder nicht halbherzig versuchen, dem in irgendeiner Weise Einhalt zu gebieten. Aber welche Möglichkeiten haben Städte überhaupt? Ich meine, es ist ja auch immer ein ökonomischer Faktor, wenn Touristen dahin kommen.
Also ich hatte es vorhin schon mit erwähnt, in vielen Fällen ist es schon so, dass ursprünglich Tourismus ganz offensiv gefördert worden ist. Barcelona hat versucht, den Stadtumbau auch voranzutreiben durch die Expo, durch die Olympiade, hat sich sozusagen als touristische Destination versucht, selber zu schaffen. Ähnlich auch Amsterdam, die ja auch mit dem Anklang von Erotik und Haschisch auch durchaus eine bestimmte Klientel hier entsprechend mit angezogen haben. Und jetzt eben überrollt werden, merken, okay, man hat einfach nicht an die Tragfähigkeit, die soziale Akzeptanz mitgedacht. Und sie sprechen eigentlich genau die Gretchenfrage an, vor der im Augenblick die Akteure in der Tourismuswirtschaft und in der Tourismuswissenschaft auch mitstehen. Die Frage, ja, was lässt sich hier auch mitmachen? Zum einen muss man klarstellen, das ist sicherlich kein flächendeckendes Phänomen, dieser Overtourismus, sondern es sind einige Hotspots, die eben jetzt im Laufe des Gesprächs schon mehrmals mit angesprochen worden sind. Und zum anderen, und da stehen wir auch noch ein Stück vor dem Rätsel, lässt sich es eben nicht mit einem festen Indikator mit dieser Tragfähigkeit mit festmachen. Wir haben zum Beispiel in der Tourismuswissenschaft einen Indikator, Tourismusintensität nennen wir den, Übernachtungen pro Einwohner. Und dieser Indikator ist in Berlin genauso hoch wie in München oder wie in Trier. Während wir jetzt in Berlin 2011 waren das die Grünen, die also mal ganz provokativ mit einer Veranstaltung getitelt haben, Hilfe, die Touristen kommen. Hier also eine Gegenbewegung sich so als Graswurzelbewegung manifestiert, scheint man in München damit relativ entspannt umzugehen. Und auch in Trier, der Stadt, in der ich arbeite, ist eben jetzt hier kein großes Ressentiment mit zu verspüren, obwohl eben bezogen auf die Einwohner sich immer der gleiche Quotient an Besuchern in der Stadt auch mit aufhält. Das heißt, wir wissen noch gar nicht so richtig, was trägt denn dazu bei zur Akzeptanz? Das ist eine offene Frage. Es spricht manches dafür, dass die Schnelligkeit und Intensität der touristischen Inwertsetzung hier auf jeden Fall wohl mit einer Rolle spielt. Berlin war eben lange Zeit keine nachgefragte touristische Destination mit gewesen, abgesehen von der Sondersituation des Soziotops in Ost- und Westberlin. Und ist also hier sehr schnell mit etwas konfrontiert werden, wenn zum Beispiel Trier seit, ich will nicht sagen 2000 Jahren von den Römern, immer wieder von Fremden auch mit besucht worden ist. Und auch in München mit dem Oktoberfest hat man das wohl auch ein Stück gelernt, umzugehen und sich entsprechende Vermeidungsstrategien dann auch angeeignet. Wir haben jetzt vor kurzem gerade mit Studierenden Befragungen in München mit durchgeführt. Die Ergebnisse sind jetzt noch nicht sauber ausgewertet, aber es spricht vieles dafür, dass die Leute dann eben wissen, da gehe ich nicht hin. Da zum Oktoberfest sowieso nicht oder wenn die Junggesellenabschiede mitkommen, dann nicht. Und gleichzeitig auch die Bedürfnisse der Besucher und der Bevölkerung in München sehr, sehr ähnlich sind. Kulturorientiert, genussorientiert in die Gastronomie mitzugehen, während wir in Berlin oder auch in Amsterdam eben einen ganz klaren Fokus auf den Partytourismus haben, der eben andere, könnte sagen, sozial vielleicht nicht ganz so erwünschte Verhaltensweisen auch mit an den Tag bringt. Und in Trier haben wir eine Situation, dass die Touristen eben sehr, sehr stark konzentriert sind auf wenige Bereiche, das heißt im übrigen Stadtbild gar nicht mit auftreten.
Wir machen jetzt nochmal Musik und zwar von Konstantin Wecker, wenn der Sommer nicht mehr weit ist. Also unser Gespräch ist ja eher schon gegen Sommerende, aber wir können uns ja zurückerinnern, auch in diesem Lied, das entwickelt so ein Gefühl für Sonne, Wärme, laue Nächte. Hören wir jetzt.
Wenn der Sommer nicht mehr weit ist und der Himmel violett, weiß ich, dass das meine Zeit ist, weil die Welt dann wieder breit ist, satt und ungeheuer fett. Wenn der Sommer nicht mehr weit ist und die Luft nach Erde schmeckt, ist's egal, ob man gescheit ist, wichtig ist, dass man bereit ist und sein Fleisch nicht mehr versteckt. Und dann will ich, was ich tun will, endlich tun. An Genuss bekommt man nämlich nie zu viel. Nur man darf nicht träge sein und darf nicht ruhen. Denn genießen war noch nie ein leichtes Spiel.
Doppelkopf auf HR2 Kultur hier, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hörten gerade von Konstantin Wecker, wenn der Sommer nicht mehr weit ist. Und heute spreche ich mit dem Tourismusexperten Professor Andreas Kagermeier von der Uni Trier über die Sonnen- und Schattenseiten der schönsten Wochen des Jahres. Ich bin Ingeborg Breuer. Herr Kagermeier, der Gegenbegriff zum dann doch von manchen Menschen verachteten Pauschaltouristen ist ja der Individualtourist und der will sich ja fremde Orte auf eigene Faust erobern. Der will eintauchen in die fremde Welt, so ist jedenfalls das Klischee, und der will die Einheimischen kennenlernen. Also der will, das wäre so ein Schlüsselbegriff, authentische Reiseerfahrungen machen. Kann das überhaupt gelingen?
Also da muss man vielleicht auch ein Stück mit ausholen, dass, wenn wir über Tourismus sprechen, wir immer auch ein Idealbild mit vor uns haben. Letztendlich seit Enzensberger, der Tourismuskritik, die aus dem bürgerlich, vielleicht auch etwas elitären Lager mitkommt, wird der Tourist, der andere, immer etwas pejorativ gesehen, während man sich selber häufig eben als Reisenden, als jemanden, der auch sanft, verträglich hier mit unterwegs ist. Und das ist vielleicht ein bisschen desillusionierend, dieser romantische Blick, den wir mit haben, dass etwas, man möchte etwas entdecken, man möchte, dass es wirklich ursprünglich ist, man möchte das Gefühl haben, man ist der Erste, der Einzige, der das auch mitentdeckt. Das ist sicherlich in unserer Zeit nicht mehr mit möglich. Das sind so Vorstellungen, die letztendlich auf Rousseau auch noch mit zurückgehen, den edlen Wilden, die Entdeckungsreisen des 19. Jahrhunderts. Und auch wenn jemand auf Lanzarote mit ist und in der Guachinche mit ist und erzählt zu Hause davon, ist das Positivste, was er sagen kann, ja, da waren gar keine Touristen, da waren nur wir. Und man lügt sich in die Tasche, auch ich tue das manchmal, wenn man dann sagt, ja, also man hat da was Authentisches, es ist alles inzwischen letztendlich inszeniert, auch bis zum gewissen Grad. Wir sind nirgends die Ersten, wir haben nirgends die Ureinwohner, die den ersten Weißen mitentdecken, sondern wir sind eben in einer aufbereiteten Inszenierung. Eins der schönsten Beispiele ist das Almdorf mit dem sprechenden Namen seinerzeit.
Gibt's das?
Tirol, ja. In dem also mit Stahlbeton ein Almdorf voll nachgebaut worden ist, wo unterirdisch die Versorgungsgänge für die dienstbaren Geister mit sind, die ihm aber schön auch das Gefühl bereiten, wird das Almleben von vor 200 Jahren mit nachgespült.
Mit den Dienstboten im Untergrund.
Mit den Dienstboten im Untergrund, die unsichtbar dann eben sind. Gut. Da kann es sich vorher entsprechend mitmachen. Und wie gesagt, das ist Almdorf seinerzeit sehr hochpreisig, aber auch weitgehend ausgebucht. Auch als Zinngesellschaft, als die vor 15 Jahren damals auf den Markt gegangen sind, hätte ich da keinen Euro investiert. Aber ich habe mich getäuscht. Das ist wirklich ein Geschäftsmodell, das sicherlich gut läuft. Aber Sie hatten ja die Frage nach dem Individualtouristen und ich glaube eben, viele sind sich auch dessen bewusst, dass es keine echte Authentizität mehr mitgibt. Es ist so eine Art Augenzwinkern. Aber man möchte eben schon auch ein Stück zumindest das Gefühl haben, ja, das ist was, was nur für mich eben hiermit produziert wird. Und steckt sicherlich auch ein Stück mit dahinter, dass wir heute eben dem Urlaub, der Freizeit einen sehr viel höheren Stellenwert, auch für die Persönlichkeit, für das Selbstwertgefühl, für das Selbstverständnis auch mit zuordnen.
Sie haben ja eben schon dieses Motto like a local erwähnt, also wie ein Einheimischer, living like a local. Das ist ja ein Slogan, der ist ja sehr aktuell zurzeit, passt ja auch letztlich zu diesem Ideal des Individualtouristen, des Authentischen, also mitten im Viertel, im Kiez leben. Und das ist ja zugleich der Slogan, mit dem das größte Online-Ferienwohnungsvermittlungsportal Airbnb wirbt, also Airbnb, dass Privatleute Zimmer und ganze Wohnungen an Touristen vermieten. Die Locals, also die Einheimischen selbst, scheinen aber diese Art von Tourismus gar nicht so zu mögen. Jedenfalls gab es in etlichen Städten ja heftige Proteste gegen solche Touristen, die dann im eigenen Viertel, im eigenen Wohnhaus auftauchen und Unruhe bringen. Sie haben ja einiges zu diesem Thema auch geforscht, Herr Kagermeier. Beklagen sich die Locals mit Grund?
Living like a local, Sie haben es erwähnt, ist eins der zentralen Werbemotive einer Plattform der sogenannten Share Economy von Airbnb und trifft natürlich eben genau auf diese Interessen der sogenannten New Urban Tourists, eben sich abzuheben, nicht mehr nur in standardisierten Hotels mit zu übernachten, sondern auch in den Kiezen, in den Quartieren, in denen man sich dann auch bewegt, abseits eben der touristischen Achsen. Es ist wohlfeil, sicherlich jetzt hier über Exzesse mit zu sprechen und mit dem Zeigefinger auf Airbnb zu zeigen. Man sollte sich vielleicht vorher noch mal eins klar machen. Auf jeden Übernachtungsgast im gewerblichen Übernachtungswesen, also in Hotels, Pensionen, entfällt auch das, was wir im Tourismus das VFR-Segment Visit Friends and Relatives, Besuch bei Bekannten und Freunden mit bezeichnen. In etwa der gleichen Größenordnung. Das heißt, bei 30 Millionen registrierten gewerblichen Übernachtungen in Berlin oder 15 Millionen Übernachtungen in Hamburg oder München haben wir etwa auch 30 Millionen Übernachtungen
noch mehr, also noch zusätzlich,
bei Freunden und Bekannten schon immer gehabt, bevor es Airbnb gegeben hat. Und gleichzeitig gab es das auch schon immer, dass man natürlich dann auch, man nennt das bei der Share Economy Idle Capacity, überflüssige Kapazitäten mit hat, die man eben selber nicht nutzt. Das heißt, man ist mal unterwegs, fährt in Urlaub und die eigene Wohnung ist in dieser Zeit nicht genutzt. Man hat es auch früher schon auf kleinere Form mitgemacht, Wohnungstausch dann auch mit angegeben. Vor dem Hintergrund, dass wir jetzt sehr viel flexiblere Lebensentwürfe, Lebensformen haben, dass jemand, der möglicherweise in Kreuzberg in Berlin ist, dann mal 6 Wochen für einen Auftritt nach Frankfurt fährt oder eben dann auch mal zeitweise, wo er arbeitet, dass wir bilokale Existenzen haben, wo Lebenspartner eben am Wochenende hin und her pendeln, ist Verfügbarkeit von Wohnraum in diesen gentrifizierten Gebieten, in diesen gründerzeitlichen Gebieten, sehr viel häufiger vorhanden als eben in klassischen suburbanen Vater-Mutter-Kind-Konstellationen. Und Airbnb stellt nichts anderes dar wie den Matchmaking-Prozess. Das heißt, es gibt Leute, die haben verfügbaren Wohnraum und es gibt Leute, die sagen, oh, das möchte ich ganz gerne hier in so gründerzeitlichen Vierteln mit sein. Und gleichzeitig haben wir natürlich Missbrauch. Abuse.
Zunehmenden Missbrauch,
wir
heißt
haben
es immer.
Definitiv Trittbrettfahrer, die eben jetzt diese Grundidee der Share Economy, ich teile etwas, was ich im Augenblick nicht brauche, was es auch schon immer gegeben hat, wird jetzt einfach hier auf unterschiedliche Bereiche mit ausgedehnt, die das eben dann als Geschäftsmodell mitnehmen und wie bei vielen Innovationen dann eben der Regulator noch nicht entsprechende Regularien mit eingeführt hat. Und das ist eine Situation, in der wir im Augenblick sind, dass eben dieses Airbnb als Innovation jetzt auch Steuerungsbedarf mit hat. Viele Städte versuchen jetzt eben hier Regularien mit einzuführen, dass man sagt, man kann seine eigene Wohnung 60 oder 90 Tage
also
im Jahr eben begrenzen.
Also das heißt, was letztlich ja ausschließt, dass man sich eine Wohnung erwirbt und sagt so, ich vermiete hier eigentlich immer nur bei Airbnb oder vergleichbare Portale und mache damit meinen Gewinn. Wenn ich sage, darfst du aber nur 60 oder 90 Tage. Das ist der Punkt. Man muss regulieren, heißt das, sollte es aber jetzt nicht verurteilen, weil es durchaus auch eine vernünftige Idee ist.
Nein, aber man sollte schon auch schauen, wie viel ist eben hier jetzt Missbrauch letztendlich, und das ist ein kleinerer Anteil. Wir haben bei unseren Erhebungen, insbesondere in Berlin, eben festgestellt, dass es ganz, ganz viele auch gibt, die, weil sie sagen, ja, wir erwarten vielleicht in 2 Jahren ein Kind, suchen uns jetzt schon mal eine größere Wohnung und vermieten die für Airbnb, oder ich kann mir eine Wohnung leisten, dadurch, dass ich eben die Tage und die Wochen, die ich nicht da bin, die eben über Airbnb mit vermittle. Und bei diesen Steuerungsaspekten ist natürlich eben ein ganz wichtiger Punkt, der muss auf EU-Ebene mitgeklärt werden, dass sobald hier Einkommen mit generiert wird, natürlich das entsprechend versteuert wird, und dass entsprechende touristische Abgaben, die ja für die touristische Infrastruktur dann ausgegeben werden, auch entsprechend mit erhoben werden. Das heißt, dass über die Plattformen, genauso wie das bei den Banken auch mit passiert, eben hier Beträge abgeführt werden. Das ist so eine Form von Nachsteuerung, die steht an und wird sicherlich auch einen Beitrag dazu leisten, dass eben dieser Missbrauch, der irgendwas zwischen 5% und 10% mit ausmacht, den auch weitgehend zu vermeiden.
Also wir haben ja jetzt ein Problem, Herr Kagermeier. Man hat ja so das Gefühl, es gibt definitiv Overtourism, also über eine Milliarde Reisenden im Jahr. Das ist für die Umwelt problematisch, das ist für die Städte problematisch, das ist überhaupt problematisch. Aber andererseits muss man natürlich auch sagen, Reisen hat ja auch was. Also schon Immanuel Kant, der ist wohl überhaupt nicht gereist, hat gesagt, das Reisen bildet sehr. Also es schafft ja so eine gewisse Art von Weltläufigkeit auch, könnte man sagen. Also wie soll man jetzt umgehen? Kann man das überhaupt steuern, diese ganzen Touristenströme, die teilweise wirklich zu viel sind? Aber jeder möchte ja eigentlich reisen.
Also wenn ich hier die Ideallösung hätte, würde ich wahrscheinlich nicht beim Hessischen Rundfunk mitsitzen, sondern würde diese Lösung meistbietend der UN oder sämtlichen Weltregierungen inklusive Herrn Trump mitverkaufen. Es ist letztendlich eine offene Frage. Eine Frage, auf die wir noch keine letztendlichen Antworten mit haben. Wichtig scheint schon auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es auch eben inzwischen in Destinationen, die objektiv gesehen jetzt keine extremen touristischen Belastungen mit aufweisen, dass man eben nicht für die Akzeptanz geworben hat. Dass die Tatsache, dass eben im Tourismus weltweit, und das gilt auch für die Bundesrepublik, etwa 10% des Bruttoinlandsprodukts generiert wird, dass hier etwa auch 10% der Arbeitsplätze und damit mehr als in der Automobilindustrie geschaffen werden, das ist sicherlich eine wichtige Aufgabe an die Tourismuswirtschaft, Wissenschaft und auch an die Politik. Gleichzeitig haben wir versäumt, da nehme ich die Wissenschaftler auch mit rein, eben ja in die Bevölkerung hineinzuhören, die Befindlichkeiten, die Vorwarnsignale auch wahrzunehmen und möglicherweise, Sie haben es mit angesprochen, diese 1 Milliarde ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange, sondern man geht davon aus, bis 2035 werden es wohl 2 Milliarden mit werden, die reisen. Das ist viel in Indien und China, ganz klar. Das wird nicht so in dem Maß jetzt hier in Europa alles mit sich verdoppeln, aber wir haben Wachstum weiterhin zu erwarten, dass wir uns mit der Frage nach der Limitierung eben auseinandersetzen. Am besten eben schon proaktiv, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Für die Destinationen, in denen sich jetzt eben sehr stark auch der Widerstand mitregt, da ist es letztendlich auch ein Stück wahrscheinlich fast schon zu spät. Da hilft es wahrscheinlich nur noch, ich habe es vorhin bei Dubrovnik mit angesprochen, Zugangssteuerungen mitzumachen. Das Ganze über Vorbuchungen, monetäre Stimuli auch mit zu regulieren. Bei Kreuzfahrten lässt sich's mit relativ leicht mitmachen, eben durch die Frage, wie viele Hafenplätze vergebe ich. Auch bei Busreisen ist es relativ einfach. Aber umgekehrt nutzen eben Besucher der Stadt die gleiche Infrastruktur, um diese zu erreichen, sei es Auto, sei es Zug, sei es Flugzeug, wie die Bewohner, wie die Wirtschaftsakteure in der Stadt. Das heißt, es macht ja keinen Sinn, dann eben Berlin vom Flugnetz abzuhängen, weil damit eben nicht nur die Touristen exkludiert werden, sondern auch die Bewohner und auch alle anderen, die in Berlin eben temporär mit sein möchten. Wir sind auch noch nicht so ganz uns sicher, ob es sinnvoll ist, zu konzentrieren. Das heißt, wirklich auch stärker wieder zu sagen, ja, wir haben bestimmte, das Wort Tourist Bubble ist vorhin mitgefallen, bestimmte Bereiche, die eben zu 100% touristifiziert sind, aus der sich die lokale Bevölkerung zurückzieht. Sowas wie Rothenburg, ob der Tauber oder wie ein Disneyland, die Stadt sozusagen als Freizeitpark. Oder ob es sinnvoll ist, eine Dekonzentrationsschiene zu fahren, so wie das auch in Freizeitparks mitgemacht wird, dass die Leute zu Attraktionen gelenkt werden, die eben nicht im primären Interesse stehen, sekundäre Attraktionen, also in die Wohnviertel mit reinzugehen. Aber wir sind da letztendlich wirklich noch am Probieren, am Suchen nach Lösungen.
Herr Kagermeier, wir sind jetzt am Ende des Gesprächs, aber eins möchte ich wirklich wissen. Wo macht denn ein Tourismusexperte wie Andreas Kagermeier am liebsten oder gerne Urlaub?
Ein Tourismusexperte wie ich ist natürlich beruflich viel unterwegs und ist manchmal auch froh, wenn er einfach dann stabil 3 Nächte im gleichen Bett mit schlafen kann. Und das ist sein eigenes ausnahmsweise. Und ansonsten, ich habe vorhin ja schon gesagt, jeder denkt immer, die anderen sind die Touristen und er ist der Reisende. Habe ich schon insgeheim doch auch manchmal die Hoffnung, Tourismusformen oder Praktiken mit zu suchen, die eben nicht von jedem mit so praktiziert werden, auch wenn ich mich letztendlich auch in diesem inszenierten Bereich befinde. Für mich ist so eine Mischung aus Kultur und Natur, ein bisschen Bewegung, Radfahren, ganz spannend. Letztes Jahr waren wir in Südschweden. Wir sind mit der Color Line eine Kurzkreuzfahrt von Kiel nach Oslo gefahren. Oslo, Stockholm, Kopenhagen, 3 Städte zwischendrin, die Skianlandschaft, auch das Astrid Lindgren-Land, das Smaland mit dabei. Also diese Mischung Kultur, Natur und ein bisschen Bewegung, Abspannen. Vielleicht nicht unbedingt in den Hotspots, weil dort bin ich aus beruflichen Gründen oft genug.
Wir hören zum Schluss noch einmal Musik, nämlich Mediterranean Sundance von Paco de Lucia, Aldi Meola und John McLaughlin. Herr Kagermeier, herzlichen Dank, dass Sie heute im Studio waren. Einen schönen Tag noch und am Mikrofon verabschiedet sich Ingeborg Breuer.